Ja, dann hallo auch nochmal an alle, die vom Internet aus zuschauen. Ihr sollt nicht beständig hier Stummfilm gucken, sondern auch was hören. Und das wird uns ab jetzt sicher auch gelingen. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst, weil wir fest überzeugt sind, dass Jesus hier ist. Es kommt nicht auf uns an, es kommt auf seine Kraft an. Und wir haben jetzt schon an ganz viel Familiäres gedacht. Heute ist Muttertag. Donnerstag war ja für manche Vatertag. Väter und Mütter sind wichtig und wir wollen Gemeinde als Familie miteinander gestalten und leben. Dann kommt es auch nicht darauf an, ob du ein Vater oder eine Mutter im biologischen Sinne bist, sondern dann kann sich das auch anders verwirklichen. Bitte. Das sind so ganz viele kleine Pinnchen sind da drin, in diesem Stecker. Okay, danke schön. Hallo? Jawohl. Dann gebe ich dir das wieder. Danke, Thomas. Ja, ohne Technik könnten wir gar keine Gottesdienste hier feiern. Erst recht könnte man sie schon hier nicht gut verstehen, noch viel schlechter übers Internet. Und ich bin so dankbar für die Leute, die das hier mit viel Mühe immer möglich machen, dass diese Gottesdienste auch gestreamt werden, dass wir sie nachgucken können. Vielen Dank dafür. Wir stellen uns die Gemeinde durchaus als Familie vor und so lernen wir es auch aus der Bibel. Es kommt nicht darauf an, ob du das im biologischen Sinne bist. Es geht auch, wenn du es im biologischen Sinne bist, vielleicht Vater, Mutter, Großmutter. Es geht hier nicht nur um deine Kinder, es geht um alle Kinder. Und wir wollen gemeinsam so viel Gutes in die Kinder reinlegen, ihnen so viel Positives schenken, wie wir das auch vorhin in diesem Heft, in diesem Zitat gehört haben, das jetzt die Frauen hier auch in der Hand halten. Das ist unser gemeinsames Ziel als Gemeinde hier. Wir wollen natürlich auch die Familien stark machen, deswegen nochmal besonders herzliche Einladung auch zu der Familienfreizeit, die auch für andere Leute immer offen ist, die sagen, ich will einfach gerne dabei sein, ich freue mich über die Gemeinschaft, ich möchte dazuhören. Auch dann dürft ihr euch natürlich dazu anmelden. Ja, ihr habt vorhin ein bisschen gezuckt, als ich Vatertag gesagt habe, jedenfalls die Frommen unter euch, denn natürlich war das Himmelfahrt ein christliches Fest, das ein bisschen im Schatten der anderen christlichen Feste steht und vielleicht für manche von uns auch etwas schwer verständlich ist. Du kannst gerne mal die Präsentation starten. Ich möchte jetzt nicht so richtig über Himmelfahrt sprechen, Himmelfahrt war ja auch schon Donnerstag, sondern über das, was mit Himmelfahrt unmittelbar in Verbindung steht, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist an diesem Tag und sich gesetzt hat an die rechte Seite Gottes. So steht das auch im Markus-Evangelium, das ist ja so das Evangelium in Kurzform und da wird ganz kurz und knapp gesagt, nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, zu seinen Jüngern also, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Das steht da nicht einfach so. Gerade im Markus-Evangelium, wie in der ganzen Bibel, wo man ja jedes Wort abwägen musste, ist kein Wort zufällig. Und dieses "er setzte sich an die rechte Seite Gottes" hat eine ganz große, dieser Gedanke in der Bibel. Und das lädt uns ein, dieser Vers und dieser Gedanke, in den Thronsaal Gottes. Und da möchte ich euch einfach auch heute mal ganz bewusst zu einladen. Ich weiß, dass viele das vielleicht vorhin auch schon im Lobpreis erlebt haben, der Thronsaal Gottes. Ich glaube, vor einigen Sonntagen, ich habe das, glaube ich, gar nicht live gesehen oder nur über den Stream, war auch hier jemand hier vorne, der nochmal so im Lobpreis diesen Eindruck hatte von diesem Thronsaal Gottes, wo ich in die Gegenwart Gottes kommen darf. Und das ist ein so gigantischer Gedanke, dass es diesen Ort gibt, wo Gottes Herrschaft einfach vollständig und komplett ist. Ein Ort, wo nicht Gott irgendwie aus der Ruhe gerät, verzweifelt ist, durcheinander kommt. Ein Ort, wo Gott alles im Blick hat. Ein Ort, wo es immer ruhig ist. Ein Ort, wo immer Harmonie herrscht. Ein Ort, wo immer Freude herrscht. Und wo doch Platz ist und Aufmerksamkeit ist für alles, was mich beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Leben gerade aussieht. Vielleicht gehst du so über die Höhen, schreitest über sonnige Wiesen. Dann darfst du wissen, ja, das kommt aus diesem Thronsaal Gottes. So hat sich das Gott auch eigentlich immer für dich vorgestellt. Und ich weiß, dass immer auch viele Leute da sind in so einem Gottesdienst oder Leute zuhören, die sagen, bei mir sieht das ganz anders aus und ich habe im Moment so große Probleme. Und dann ist es so ein wichtiger Gedanke zu wissen, es gibt diesen Ort, diesen Thron Gottes, wo nicht nur die perfekte Harmonie herrscht, sondern wo das Problem, das mich gerade beschäftigt, wo man das im Blick hat, wo Gott das sieht, wo Gott das weiß, wo Gott das in seine Pläne einordnet. Und warum kann ich das wissen? Weil an der rechten Seite Gottes Jesus Christus sitzt. Ein Mensch, der hier auf der Erde war, der all das durchgemacht hat. Und mit seinem Eintritt in diesen Thronsaal, als er da Platz genommen hat, da war endgültig klar, alles, was Menschen bewegt und beschäftigt, alles, was Menschen unglücklich macht, wird in diesem Thronsaal gesehen. Und darüber möchte ich gerne mit euch jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen. Vielleicht habt ihr euch gefragt oder vielleicht fragen sich das manche, die zuhören, ja, darf ich mir das so naiv vorstellen? Das hat mir meine Mama mit 4 Jahren erklärt, das habe ich im Bilderbuch gesehen. Kann ich mit solchen Bildern jetzt auch als Erwachsener durch mein Leben gehen? Die Antwort ist ja, weil dahinter ganz tiefe geistliche Wahrheiten stehen. Es geht nicht um das Bild, nicht um den Thron, sondern um das, was dahinter steht und was das in der Tiefe über das Wesen Gottes und über seine Art, mit uns umzugehen, bedeutet. Ich will euch kurz sagen, dass dieses zur Rechten Gottes, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, so wichtig war, schon für die alte Kirche, dass man es aufgenommen hat in das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir sprechen das ja hier in der Regel nicht. Das kommt eigentlich von der Taufe her. Im Matthäusevangelium am Ende sagt Jesus ja, ihr sollt alle Völker zu Jüngern machen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deswegen wurde jemand, der sich taufen ließ, damals ja auch, wie hier war es ja in der Regel eine Erwachsenentaufe, der wurde gefragt, glaubst du an den Vater, glaubst du an den Sohn, glaubst du an den Heiligen Geist, gemäß dieser Formel. Und der Täufling hat dann immer gesagt, ja, ich glaube, Credo auf Lateinisch. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, weil irgendwann Leute gesagt haben, naja, glaubst du an den Vater? Was heißt das denn eigentlich, an den Vater glauben? Und dann hat man angefangen, daraus dieses Glaubensbekenntnis zu entwickeln, das immer noch diese Dreischrittigkeit hat. Ich glaube an den Vater, an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist. Und am meisten hat man das aufgefächert in diesem Teil, der sich auf Jesus Christus bezieht, weil das natürlich der Kern und das Zentrum des Glaubens ist. Und deswegen heißt es da auch in diesem Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, am 3. Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Also das muss schon wichtig sein, wenn man das in dieses Glaubensbekenntnis aufgenommen hat, denn viele von euch wissen, um dieses Glaubensbekenntnis wurde unendlich gerungen, was kommt da rein, was kommt da nicht rein, wie muss das richtig formuliert sein. Da wurden im 4. und 5. Jahrhundert große Konzilien abgehalten, man hat sich auch sehr gestritten darum und am Ende ist dieses Bekenntnis entstanden, das dann apostolisch genannt wurde. Man hatte dann irgendwie das auch so verstanden, als hätten das die 12 Apostel schon so formuliert. Das hatte sich irgendwie so herumgesprochen als Legende. Irgendwann hat sich dann die Westkirche mal mit einem großen Konzil mit der Ostkirche getroffen und dann stellte man fest, die Ostkirche kannte das ganze Glaubensbekenntnis gar nicht. Also konnte es vielleicht doch nicht ganz von den Aposteln stammen. Es heißt aber trotzdem weiter apostolisches Glaubensbekenntnis, weil es natürlich die Lehre der Apostel widerspiegelt und wiedergibt. Und dort steckt dieses Wort drin, er sitzt zur Rechten Gottes. Und in der Tat hat das auch schon für Jesus selbst, für seine Verkündigung, eine große Rolle gespielt. Und alles kommt von einem Psalm im Alten Testament her, von Psalm 110. Und da lese ich euch den Anfang vor. Das ist ein Psalm von David. So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das ist ein relativ kurzer Psalm, ihr könnt ihn zu Hause mal nachlesen. Der hat so 2 Teile. Und wenn ihr das hört, dann seid ihr in der Zeit Israels. Und damals gab es ja tatsächlich einen König. David war ein König und hatte viele Nachfolger als König. Für uns ja heute nicht mehr so ganz nah dieses Bild und dieser Gedanke. Wir haben ja die Monarchie in Deutschland schon vor 100 Jahren abgeschafft. Aber interessant ist, dass das Bild in den Köpfen immer noch da ist. In England gibt es das ja auch noch. Ich glaube, jetzt am nächsten Wochenende ist da, glaube ich, auch eine Hochzeit, ne? Oder sowas. Die Gala-Leser wissen da mehr drüber, können uns das nachher beim Kaffee nochmal genauer erklären. Also da lebt die Monarchie noch und hat auch noch vielleicht einen gewissen Glanz, einen Glamour. Bei uns nicht mehr. Aber damals war das so und es ist ein ganz interessanter Teil der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wie dieses Thema behandelt wurde. Denn ihr wisst, dass als das Volk Israel zum ersten Mal einen König haben wollte, Gott damit gar nicht einverstanden war. Er lässt ihnen durch seinen Propheten alle Nachteile aufzählen, die so eine undemokratische Regierungsform haben würde für sie. Sie wollen es aber trotzdem. Es war damals einfach angesagt. Und das Interessante ist, wie Gott mit diesem Wunsch und dieser Bitte umgeht, wie dann, nachdem die Menschen das durchgequengelt haben, Gott anfängt, daraus doch etwas Gutes zu machen. Und das zu erfüllen mit seiner Vorstellung, mit seinem Gedanken von dem gesalbten König, der sein Königtum so lebt, dass er das in Abhängigkeit von Gott macht. Und seitdem spielt das in der Bibel eine ganz große Rolle. Ich finde das interessant, dass Gott das Leben mit uns immer nach vorne lebt. Jeder von uns hat ja schon mal einen Fehler gemacht. Und häufig ist es so, wir wünschen uns dann irgendwie zurück in die Zeit vorher. Viele Menschen leben mit Gedanken, wenn doch alles wieder so wäre wie früher. Aber wenn du dir die Bibel durchliest, stellst du fest, dass Gott mit den Menschen, wenn sie Fehler gemacht haben, immer weitergegangen ist, nicht zurück. Adam und Eva sind aus dem Paradies vertrieben worden und Gott geht mit ihnen weiter, nicht ins Paradies zurück. Aber jedes Mal, wenn die Menschen einen Fehler machen, nimmt Gott diesen Fehler irgendwie und macht daraus etwas völlig Neues und vertieft in gewisser Hinsicht noch die Beziehung, die er als unendlich mächtiger Gott mit den Menschen hat. Im Paradies, als sie aus dem Paradies vertrieben werden, da hat Gott diese Röcke aus Fell, schon ein Hinweis auf das, was Jesus am Kreuz tun wird. Und so geht es von Stufe zu Stufe weiter, über Noah, über den Turmbau zu Babel, und immer baut Gott etwas Neues auf, eine neue Beziehung, eine neue Grundlage. Das Volk Israel kommt, sie bekommen dieses wunderbare Gesetz, wo Gott alles erklärt, wie das Leben funktionieren kann. Und die Menschen machen das mit ihren Fehlern immer wieder kaputt und dann baut Gott etwas Neues auf. Er geht weiter. Die ganze Bibel ist ein einziger Weg. Und das gilt für die große Heilsgeschichte, aber das gilt auch für mein Leben und ich denke auch für deins, dass Gott mit uns weitergehen möchte. Und da, wo du Fehler gemacht hast, wo Dinge schiefgelaufen sind, da kannst du wissen, wenn du das mitbringst in diesen Thronsaal, wo Jesus sitzt, der am Kreuz dafür gestorben ist, dann kann Gott daraus etwas Neues machen. Es geht nicht zurück, mit Gott geht es immer nach vorne. Und so war es hier auch mit diesem menschlichen Fehler, einen König zu installieren. Gott macht daraus etwas Neues. Und dann war das damals so, wenn ein König auf den Thron kam, dann hatte man seine Hofpropheten und die hatten dann natürlich die genialsten Eingebungen von Gott, was für ein großartiger Mensch dieser König sei und was Gott ihm alles zu sagen hatte. Das war damals so das übliche Lied der Hofprophetie. Und dieser Psalm bewegt sich auch eigentlich so genau in diesem Raum. Man kann sich vorstellen, wie da so ein Hofprophet steht und dem neuen König zuruft: Gott sagt dir, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Gefeinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Ist auch so eine Sprache, die ist so ein bisschen sehr archaisch noch, ne? So ein bisschen gewalttätig auch. Und hier wird diese Form aufgegriffen und zu etwas Neuem, zu etwas viel Tieferem gemacht. Da steht nämlich drüber, das ist ein Psalm von David. Das heißt, diesen Psalm spricht hier nicht mehr der Hofprophet, sondern der König selbst. Und damit verschiebt sich das ganze Bild, Denn jetzt sagt ja der König selbst, so lautet der Ausspruch Gottes an meinen Herrn. Und das Volk Israel hat schon verstanden und das so aufgefasst, dass hier von einem anderen König die Rede ist. Nicht von diesem König David, der da auf dem Thron sitzt, sondern dass David weiß, da wird mal ein anderer kommen und zu dem sagt das Gott. Zu dem sagt Gott, setze dich zu meiner Rechten. Und für das Volk Israel war das der Messias, der Erlöser. Und es ist ganz interessant, dass der Herr Jesus selbst, als er im Markus-Evangelium im Tempel steht und es darum geht, was er macht, was eigentlich sein Auftrag ist, diesen Psalm zitiert. Als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu, zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids? Das war nicht falsch, denn David war der große König Israels und das Versprechen war immer gewesen, es wird einen Sohn eines Sohnes, eines Sohnes, eines Sohnes, eines Sohnes, eines Sohnes geben. Und dieser Sohn ist der große Messias, der Erlöser Israels, der Sohn Davids. Deswegen wird Jesus auch so genannt. Aber hier hinterfragt er das und sagt, wie kann man eigentlich sagen, dass der Messias der Sohn Davids ist? David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Also der Herr Jesus legt das hier selbst aus und sagt, David verweist da doch auf jemand, der eigentlich gar nicht nur sein Sohn ist, sondern jemand, der weit über ihm steht, zu dem Gott sagt, du bist derjenige, der sich an meine rechte Seite setzen soll. Und das ist wieder so ein bisschen dieses gleiche Thema. Das war richtig mit dem Sohn Davids. Aber zur damaligen Zeit haben die Menschen daraus den Traum von der Vergangenheit gemacht. Sie haben sich nur vorstellen können, irgendwann kommt mal ein Sohn Davids und dann wird alles wieder so wie damals, als David auf dem Thron Israel saß. Dann haben wir hier ein tolles Reich, dann sind wir wieder wer, dann sind wir wieder mächtig und reich. Sie haben sich in die Vergangenheit zurückgeträumt. Und Jesus sagt ihr zu ihnen, hey, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr selbst diesen Psalm lest, dann müsst ihr doch erkennen, da steckt viel mehr drin. Gott möchte nicht mit euch zurück in die Vergangenheit, sondern wenn Gott euch die Erlösung schenkt, dann geht es mit ihm in eine neue, in eine viel tiefere Zukunft. Und dafür gehe ich ans Kreuz und dafür werde ich mich an die rechte Seite Gottes setzen. Ja, das ist die Geschichte dieses Wortes, dass Jesus sich an die rechte Seite Gottes setzt. Wenn das Markus-Evangelium das also einfach mal sagt, dann hat das eine ganz tiefe Bedeutung, weil damit alles gesagt ist, was im Alten Testament schon von alter Zeit her mit diesem Wort in Verbindung stand. Jesus ist an der rechten Seite in diesem Thronsaal Gottes. Und jetzt möchte ich mit euch ganz kurz überlegen, was heißt das eigentlich für mich? Was kann das vielleicht auch für dich heißen, dass Jesus da an der rechten Seite sitzt. Und das Neue Testament greift das ab diesem Wort von Jesus immer wieder auf. Das taucht immer wieder auf in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen. Viel zu viel für heute Morgen. Wir nehmen nur 3 Verse heraus und die anderen könnt ihr zu Hause nachlesen. Römer 8, Vers 33 und 34. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet oder einsetzt. Eins der schönsten Kapitel im ganzen Neuen Testament, das 8. Kapitel des Römerbriefs. Und hier wird deutlich, dass Jesus an der rechten Seite Gottes sitzt. Bedeutet, dass meine Erlösung, meine Vergebung sicher ist. Auch dann, wenn ich als Mensch hier auf dieser Erde mit vielem zu kämpfen habe, wenn ich immer wieder feststelle, dass ich an meine Grenzen stoße, dass ich Fehler mache, dass ich anderen Menschen auch Dinge antue, für die ich mich wieder entschuldigen muss. Wer ist es, der verdamme? Gott ist es, der rechtfertigt. Und dann wird so eine Abfolge geschildert in ganz poetischen Worten, die wir auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament finden. Jesus ist gestorben, er ist auferweckt worden. Er ist zur Rechten Gottes und da steht er, da sitzt er, um sich für dich und für mich einzusetzen. Ich habe schon gesagt, es geht nicht um das Bild dieses Thronsaals oder um Sitzen oder Stehen. Es geht darum, dass mit Jesus ein Mensch in die unmittelbare Gegenwart Gottes gekommen ist. Das ist das Wesen. Das bedeutet die Ineinanderverschränkung von göttlichem Wesen und dem, was wir als Menschen sind. Das darf sich ganz, ganz nahe kommen. Jesus sagt im Johannesevangelium zu den Jüngern, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn ich gehe zum Vater, um dafür euch eine Stätte zu bereiten, um dafür euch einen Platz vorzubereiten. Und da geht es nicht darum, dass Jesus jetzt zum Baumarkt geht und anfängt, da für uns irgendwelche Sitze zusammenzuzimmern. Es geht darum, dass in dem Moment, wo dieser Mensch Jesus Christus in die Gegenwart Gottes tritt, nachdem er am Kreuz gestorben ist, dieser Weg auch für dich und für mich frei ist. Deswegen sagt der Hebräerbrief, für den dieser Psalm 110 ganz besonders wichtig ist, der ganze Hebräerbrief ist in gewisser Hinsicht eine Auslegung von Psalm 110, und der Hebräerbrief sagt dann im 10. Kapitel, deswegen haben wir freien Zutritt in die Gegenwart Gottes, auf diesem Weg, den Jesus für uns bereitet hat. Und das ist etwas, woran ich mich immer wieder erinnern möchte. Wenn Jesus zur Rechten Gottes sitzt, dann hat das viel damit zu tun, dass meine Erlösung sicher sein kann. Und deswegen laden wir hier jeden Sonntag Menschen ein, die noch nicht wissen, ob das für sie auch persönlich klar ist, die vielleicht schon 1000-mal ein Glaubensbekenntnis mitgesprochen haben, aber noch nicht wissen, ob das auch eine persönliche Beziehung ist, die da entstanden ist. Menschen, die noch mit Schuld herumlaufen, über deren Vergebung sie sich nicht sicher sein können. Deswegen laden wir jeden Sonntag hier dazu ein. Jeder Sonntag ist eine gute Gelegenheit, diesen Schritt zu tun, um in dieser Gewissheit zu leben, dass in diesem Thronsaal Gottes jemand ist, zur Rechten Gottes, der sich für mich einsetzt und der mein Leben begleitet. Und dann kann ich durch dieses Leben gehen und dann kann ich auch durch die Schwierigkeiten des Lebens mit Jesus gehen. Und das ist der zweite Gedanke. Wenn Jesus im Thronsaal ist, dann macht das meine Erlösung und meine Errettung fest. Und wenn Jesus im Thronsaal ist, dann heißt das auch, ich habe diese Perspektive auch in den schwierigen Zeiten meines Lebens. Und die berühmteste Geschichte, die das deutlich macht, ist die vom ersten christlichen Märtyrer, von Stephanus. Diese Geschichte wird in Apostelgeschichte 7 erzählt. Und ich sage euch ganz kurz, was zwischendurch passierte mit diesem zur Rechten Gottes. Jesus hat das ja, haben wir gelesen, im Markus-Evangelium im Tempel gesagt. Dann steht Jesus vor seinen Richtern, als er gekreuzigt werden soll, und sie befragen ihn, wer bist du, was machst du? Und der Prozess ist in dem Moment zu Ende, wo Jesus sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sehen, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Jesus zitiert mit Bezug auf sich diesen Psalm 110, und das Synedrium sagt, wir brauchen keine Zeugen mehr, er ist zum Tode verurteilt. An dieser Frage hat sich das für Jesus entschieden. So wichtig war das. Und dann ist Jesus am Kreuz gestorben und als er ist auferstanden, er hat seine Jünger unterwiesen, er ist in den Himmel aufgefahren und als dann an Pfingsten Petrus zum ersten Mal öffentlich predigt und den Leuten erklärt, was da gerade passiert, als der Heilige Geist kommt, da zitiert Petrus auch diesen Vers und erklärt mit anhand dieses Verses, dass Jesus eben mehr ist als David und dass er der ist, auf den das ganze Alte Testament hinweist. Das hat die Lehre, die Verkündigung der ersten Christen damals in Jerusalem sehr stark geprägt. Und alle hatten das im Sinn. Und dann kommt dieser Stephanus, ein vollmächtiger Prediger und Verkündiger des Wortes Gottes. Er wird vor Gericht gestellt. Und er sagt den Leuten mit so unmissverständlicher Klarheit, was von Gott richtig ist, dass ein Moment kommt, wo die Leute voller Zorn sich auf ihn stürzen. Ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Furcht. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. In diesem schlimmsten Moment für Stephanus bekommt Stephanus diesen Blick geschenkt auf diesen Thronsaal Gottes. Scheinbar ist er machtlos. Scheinbar ist diese ganze Jesusbewegung zum Scheitern verurteilt und er wird jetzt als Erster sterben. Und in diesem Moment kann Stephanus diesen Blick haben und er blickt direkt in diesen Thronsaal Gottes und sieht Jesus an der rechten Seite stehen. Und das gibt ihm die Perspektive dafür, dass das, was da gerade mit ihm passiert, in Gottes Plan und in Gottes Hand ist. Und ihr wisst, die Steine wurden nicht angehalten, es kam keine Faust vom Himmel. Stephanus ist ganz elendig unter diesen Steinen gestorben und die Leute, die dabei standen, haben sich gefreut und haben gejubelt. Auch Paulus gehörte damals dazu, weil er zu dem Zeitpunkt noch kein Christ war. Aber Stephanus wusste, das, was hier passiert, gehört zu Gottes Plan. Und ich möchte an diesem Plan Gottes gerne teilnehmen. Die christliche Kirche ist ja gebaut auf dem Blut der Märtyrer. Und dann hat Stephanus auch die Kraft, in diesen Plan selbst aktiv einzutreten. Und das ist ja auch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und zu sagen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das alttestamentliche Wort geht ja eben weiter mit diesem Wort, bis ich deine Feinde lege zum Schemel meiner Füße. Stephanus weiß, Gott hat da einen anderen Plan. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und das ist, glaube ich, so spannend am christlichen Glauben. Wir alle leben ja ein viel moderateres Leben, in dem solche Gefahren ja gar nicht drohen. Aber jeder lebt ja so sein Leben, muss sich entscheiden, muss Entscheidungen treffen, muss kämpfen. Und es ist so spannend, wenn Gott uns diese Perspektive eröffnet auf seinen Thronsaal. Und im ersten Petrusbrief wird das in Kapitel 3 so gesagt, es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Das ist das Thema. Menschen in Verbindung mit Gott bringen. Der ist zur Rechten Gottes, heißt es. Dann, nachdem auch Petrus nochmal so diesen ganzen Werdegang von Jesus erklärt hat, über das Kreuz, über die Auferstehung, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Ich möchte das lernen in meinem Leben, wo ich mit meiner eigenen Schuld kämpfe, mit meinen Unzulänglichkeiten, mit den Schwierigkeiten, die andere mir vielleicht auch bereiten. Ich möchte das lernen, diesen Blick zu haben auf diesen Thronsaal Gottes und zu verstehen, was ist Gottes Plan? Und an diesem Plan möchte ich teilnehmen. Die Apostelgeschichte ist voll von überwältigenden Wundern, die Gott in dieser Zeit getan hat. Und ich bin überzeugt, Gott tut das bis heute und auch weiterhin. Aber die Frage ist, was ist sein Plan? Und in diesem Plan möchte ich gerne leben, wenn er aus diesem Thronsaal Gottes kommt. Ja, und damit kommen wir dann auch zum Schluss und zu dem dritten Gedanken, den ich mit diesem Thronsaal verbinden möchte. Dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, das bedeutet, dass meine Erlösung fest ist, dass er sich für mich einsetzt. Das bedeutet, dass ich diesen Blick haben darf auf das, was sein Plan ist, egal wie das nach außen aussieht und auf diesem Weg weitergehen kann. Und dann verändert das auch mein Leben. Dann stellt sich auch die Frage nach meiner Verantwortung. Und der Kolosserbrief sagt das so, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Also hier ist wieder dieser Hinweis auf Jesus, der an Gottes rechter Seite sitzt. Und Paulus sagt hier zu den Leuten, richtet euch darauf aus. Und nach allem, was wir jetzt schon aus der Bibel gehört haben, ist uns klar, dass wenn hier steht, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur Erde gehört. Das heißt nicht, dass du irgend so ein Wolkenkuckucksheim-Leben führst, ein Hans Kuck in die Luft, der sich nicht mehr mit den Realitäten auseinandersetzt. Ganz im Gegenteil, aber diese Perspektive, die aus diesem Thronsaal Gottes kommt, die kann hier in meinem Leben viel verändern. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, Kolosser 3 weiterzulesen, aber da wird alles aufgezählt. Legt alles ab. Neid, Missgunst, schlechte Dinge. Zieht Güte, Erbarmen, Mitleid an. Und ihr könnt das zu Hause nachlesen. Da wird klar, was das bedeutet, mit der Perspektive des Himmels zu leben. Ich möchte das für mich selbst immer wieder neu entdecken, dass Jesus an der rechten Seite Gottes sitzt und dass das für mich auch bedeutet, dass ich Zugang habe zu dieser Gegenwart Gottes. Ich habe zum Schluss für euch noch ein paar Verse aus dem Hebräerbrief, für den dieser Gedanke in der Tat eine ganz besondere Rolle spielt. Und vielleicht fasst das all diese drei Gedanken, die wir jetzt hatten, Gewissheit meiner Vergebung, eingeweiht sein in Gottes Plan und verstehen, wie sich mein Leben dadurch verändert. Vielleicht fasst das ganz schön zusammen. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und zu diesem Jesus sind wir eingeladen. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dass wir noch einmal beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und ich möchte insbesondere denjenigen Mut machen, die vielleicht gespürt haben, dass es wichtig wäre, einen konkreten Schritt zu tun. Den ersten Schritt überhaupt in die Gegenwart von Jesus. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Vielleicht auch nochmal einen neuen Schritt auf Jesus zu. Heute ist ein guter Tag dafür. Das Leben will dich immer ablenken. Gleich kommt schon wieder so viel anderes. Nimm dir noch einen Moment Zeit nach dem Gottesdienst. Komm hier nach vorne, hier sind Leute wie du und ich, aber Leute, mit denen du gemeinsam beten kannst, mit denen du dein Leben Jesus übergeben kannst und mit denen du nochmal die Dinge gemeinsam besprechen kannst, die in diesen Thronsaal Gottes gehören. Ich bete noch. Herr Jesus, danke dafür, dass du am Kreuz gestorben bist. Du hast alles auf dich genommen. Du hast alle Gewalt, allen Hass, alle Schlechtigkeit mit Liebe beantwortet und durch Liebe überwunden. Und ich danke dir, dass du uns den Weg dazu eröffnest. Danke, dass du diesen Platz eingenommen hast an Gottes rechter Seite. Und ich möchte dich jetzt für jeden bitten, der da einen konkreten Schritt tun möchte. Ich möchte dich bitten, dass solche Entscheidungen heute fallen und dass du mit deinem Segen dabei bist. Amen.